Corona-Fehlalarm gestern am italienisch-österreichischen Brenner Grenzübergang.
Also in Verona hieß es erstmal, wegen eines medizinischen Einsatzes muss der Zug jetzt hier halten. Und dann zog sich das hin. Und irgendwann dann haben sie endlich gesagt, dass zwei Damen da rausgeführt wurden aus dem Zug. Und dann durfte der Zug wenigstens bis zum Brenner weiterfahren.
Corona in Europa reden wir gleich drüber. Und die Mars-Sonde InSight bringt Nachrichten vom roten Planeten. Außerdem Feinschmeckerhummeln im Labor.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
Das neue Coronavirus schien bisher vor allem ein Problem in China und dessen Nachbarländern zu sein. Jetzt ist die Seuche auch in Europa angekommen. In Italien sind mehr als 200 Menschen nachgewiesen mit dem Erreger SARS-CoV-2 infiziert. 7 sind bisher daran gestorben. Einzelne Gemeinden in Norditalien stehen unter Quarantäne, viele Schulen, Unis, Museen sind geschlossen. 2 Züge aus Italien wurden zeitweise angehalten, wie gerade gehört. Vor der Sendung konnte ich mit Professor Henrik Streeck sprechen, Direktor des Instituts für Virologie an der Uni Bonn. Und ja, man fragt sich natürlich, ist es panisch überzogen oder sind das in Italien durchaus sinnvolle Maßnahmen?
Es ist auf der einen Seite immer gut, erstmal zu versuchen, die Infektionsausbreitung einzudämmen und es jetzt nicht einfach passieren zu lassen. Letztendlich muss man hier aber auch wirklich aufpassen. Auf der einen Seite hat man die Panikmache, auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, was jedes Jahr in ähnlicher Weise mit bekannten Erregern vorkommt. Die Gratwanderung zu schaffen, weder zu dramatisieren noch zu bagatellisieren, ist sehr schwer. Und daher kann man die Situation in Italien, da man sie bisher noch nicht so ganz einschätzen kann, kann man auch die Reaktionen verstehen.
Ist es denn überhaupt noch zu verhindern, dass der Erreger auch nach Deutschland kommt?
Also ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube auch, dass wir eine Pandemie bekommen werden. Aber man muss dabei jetzt einen coolen Kopf bewahren und auch mit den Ressourcen sparsam umgehen.
Der Erreger lässt sich an den Staatsgrenzen nicht aufhalten. Wie sind wir hier aufgestellt und vorbereitet?
Deutschland hat erstmal ein sehr gutes Gesundheitssystem und ich glaube, wir sind insgesamt sehr gut darauf vorbereitet. Was mir selber ein wenig Kopfzerbrechen bereitet, ist die Vorgabe, wie wir auf SARS-CoV-2 testen. Wir testen nämlich bisher nur nach der Vorgabe des Robert-Koch-Instituts Menschen, die eine sehr schwere Symptomatik haben und aus dem Krisengebiet Hubei kommen. Oder wir testen Personen, die einen gesicherten Kontakt zu einem SARS-CoV-2-infizierten Menschen hatten.
Wie sollte man es besser oder anders machen? Was würden Sie sich wünschen?
Besser ist es wahrscheinlich, jeden zu testen, der mit einer normalen Grippesymptomatik zurzeit in die Klinik kommt.
Was weiß man denn mittlerweile über das Virus? Da sind Oberflächenproteine mittlerweile bekannt und entschlüsselt. Das dürfte weiterhelfen bei der Entwicklung von Medikamenten oder einer Impfung, oder?
Was jetzt das SARS-CoV-2 besonders macht, da hilft natürlich jede zusätzliche Information, was anfängt damit, dass man natürlich das Virus erstmal sequenziert und schaut, wo sind da eigentlich die Unterschiede. Und wenn man jetzt neue Oberflächenstrukturen erkennt, hilft das natürlich dann auch in der Impfstoffentwicklung gegen das spezielle Coronavirus. Letztendlich ist dabei natürlich immer zu bedenken, dass jetzt nach einem Impfstoff zu rufen natürlich sehr spät ist. Viel besser wäre es gewesen, wenn man da proaktiv vorgegangen wäre. Die Idee wäre zum Beispiel gewesen, dass man einen Impfstoff universal gegen alle Coronaviren entwickelt. Und Förderung wird natürlich eher reaktiv rausgegeben, aber nicht proaktiv, dass man zum Beispiel sagt, wir haben bisher diese Epidemie oder Pandemie noch nicht gehabt, aber es ist wahrscheinlich, dass so eine Pandemie auftreten könnte.
Die chinesischen Behörden wollen trotzdem bereits im April einen ersten Impfstoffkandidaten testen. Ist so eine Zeitvorgabe realistisch?
Die Impfstoffentwicklung geht ja immer durch verschiedene Stadien. Und es ist in Anführungsstrichen relativ einfach, einen Impfstoff erstmal zu entwickeln. Man nimmt nämlich den Erreger, tötet ihn ab und schaut, ob er schützende Immunantworten bringt. Also das ist die einfachste Form, einen Impfstoff zu entwickeln. Sowas zu entwickeln und zu haben, auch bis April, ist nicht unrealistisch. Aber dass er dann durch die klinischen Stadien durchläuft, dass er erstmal so hergestellt wird, dass er auch sicher ist und dass dann auch die richtigen Immunantworten induziert werden, das dauert eigentlich immer mehrere Monate, wenn nicht Jahre.
Im Raum steht außerdem die Idee passive Immunisierung. Können Sie uns erklären, was das ist und ob das helfen könnte?
Als passive Immunisierung versteht man eigentlich, dass man Antikörper aus einem Menschen, der bereits infiziert ist, gewinnt und künstlich im Labor anreichert. Ähnliche Verfahren wurden zum Beispiel bei Ebola verwendet und haben dort Erfolge gezeigt. Das ist letztendlich die Entwicklung von einem natürlichen Medikament, was eine sehr hohe Wirksamkeit haben kann. Der Vorteil daran ist, dass es wirklich sehr spezifisch und sehr gut wirkt und häufig wenig oder gar keine Nebenwirkung zeigt. Der Nachteil daran ist, dass die Produktion sehr teuer ist und dass in den meisten Fällen wahrscheinlich nur als Reserve-Medikament eingesetzt werden kann.
Wäre das in dem Fall bei dem Erreger SARS-CoV-2 sinnvoll?
Also die Entwicklung ist in jedem Fall sinnvoll, weil dadurch wahrscheinlich einzelne Menschenleben gerettet werden könnten, die einen sehr, sehr schweren Verlauf haben. Aber auch hier gilt, dass die Entwicklung einer passiven Immunisierung länger dauert und nicht innerhalb von ein paar Wochen zur Verfügung stehen kann.
Ihre Bewertung abschließend bitte nochmal. Dieser Erreger wird früher oder später nach Deutschland kommen. Wie gefährlich ist er zum Beispiel im Vergleich zum Grippevirus?
Ja, also ich bin mir eigentlich recht sicher, dass wir auch mit mehr Fällen von SARS-CoV-2 hier in Deutschland zu tun haben werden. Ich mache mir aber selber keine zu große Sorge, dass wir hier mit einer sehr schlimmen Pandemie zu tun haben werden.
Das heißt, Fazit, kühlen Kopf bewahren. Kein Grund zur Panik.
Ich glaube, dass das wichtig ist, zum einen ja einen kühlen Kopf zu bewahren, aber auch weder zu dramatisieren, aber auch zu bagatellisieren. Es ist ein grippaler Infekt, mit dem unser Gesundheitssystem sehr gut klarkommen kann, weil wir über Jahre schon mit solchen respiratorischen Infekten zu tun haben und sowohl unsere Intensivmediziner als auch unsere Infektiologen und Virologen auf solche Fälle eigentlich gut vorbereitet sind.
Wäre es nötig, Reisepläne zu ändern, wenn man jetzt gegebenenfalls nächste Woche nach Verona oder in irgendein Südtiroler Skigebiet fahren wollte? Würden Sie fahren, wenn Sie solche Pläne hätten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde persönlich fahren in die Lombardei. Ich hätte keine Sorge, mich zu infizieren. Ich würde mir mehr Sorge darüber machen, wie Italien reagiert, dass ich am Ende nicht wieder nach Hause fahren könnte.
Professor Henrik Streeck war das, Virologe an der Uni Bonn. Vielen Dank für Ihre Erklärungen.
Dankeschön.
IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
Seit mehr als einem Jahr steht der Marslander InSight auf unserem Nachbarplaneten herum und versucht, so viel wie möglich über den Mars herauszufinden. Heute haben die Wissenschaftler eine Bilanz von diesem ersten Forschungsjahr präsentiert. Mein Kollege Stefan Geier ist jetzt da, war auch schon bei der Landung von InSight dabei, beobachtet das Ganze seitdem für uns. Stefan, jetzt kenne ich mich auf dem Mars nicht wirklich aus, aber trotzdem, wo genau steht denn InSight und wie sieht es da aus?
Es ist eine große Ebene. Für uns, würde man sagen, auf den ersten Blick ist es ziemlich langweilig. Ja? Wie so ein großer flacher Sandkasten, ein paar Kiesel reingeschmissen, hier und da mal ein größerer Stein. Aber so komisch es klingt, das wollten die Forscher so. Warum? Weil man zwei Geräte auf dem Boden platziert hat, die müssen flach stehen. Ja? InSight selber, so groß wie ein Kleinwagen, hat keine Räder, der steht ja so ein bisschen spinnenartig auf den Beinen, hat einen Roboterarm auf dem Rücken, eine Wetterstation im Bauch und eben diese zwei Messgeräte, mit denen man jetzt eben dem Inneren des Mars auf die Spur kommen will.
Genau. Das will man klären. Wie sieht es da innen drin aus? Jetzt wurden die ersten Ergebnisse präsentiert. Ist es da drin so wie erwartet?
Ich würde sagen, zum Teil. Ja. Also der Mars ist ja ein Gesteinsplanet wie die Erde. Aber er hat keine Platten, die sich gegeneinander verschieben, so wie das, worauf wir stehen, sondern eher eine durchgehende Kruste wie der Mond. Es ist schwierig, da reinzuschauen. Und trotzdem, mit dem, was man jetzt in dem ersten Jahr geschafft hat, es gibt durchaus große Überraschungen. Der Mars scheint wesentlich mehr durchgeschüttelt zu werden als vermutet. Also allein im ersten Jahr hat man da einige hundert Beben jetzt gespürt und gemessen. Die meisten allerdings, auch eine Überraschung, sind ziemlich schwach. Da ist es gut, dass dieses Messgerät sehr empfindlich ist, dass man da mitgebracht hat, dieses Seismometer. Das kann auch winzige Marsbeben aufspüren.
Marsbeben? Sind die so ähnlich wie Erdbeben? Ist es so wie bei uns?
Kann man sich offenbar so vorstellen wie bei uns. Ja, Stärke 3-4. Das ist jetzt nicht wahnsinnig heftig. Ja, gibt es auch bei uns zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit schlimmen Erdbeben, wie gerade in der Türkei oder manchmal in Kalifornien. Aber die Forscher sagen, wenn man da stehen würde und ganz still hält, dann spürt man da was davon. Eigentlich muss man allerdings sagen, wünschen sie sich stärkere Beben, weil sie dann viel besser ins Innere schauen können. Aber da sind bislang zu wenig da.
Wie entstehen solche Beben? Wenn jetzt der Mars überhaupt keine Platten hat, wie auf der Erde, die sich da aneinander reiben können, was bebt denn da?
Ja, man stellt sich so vor, früher war der Mars extrem heiß, kühlt sich ab seit vielen hundert Millionen Jahren. Also, und eine feste Kruste, die sich abkühlt, die sorgt für Spannungen und die entladen sich eben in solchen Beben. Das ist das eine. Dann gibt es Meteoriteneinschläge. Ja, die machen auch einen ordentlichen Wumms. Wobei man sagen muss, darauf hoffen die Forscher eigentlich noch. Bislang haben sie noch keinen richtig heftigen gemessen. Und es gibt auch durchaus Rätsel, ja, nämlich woher diese ganzen kleinen Beben genau kommen. Das ist völlig unklar. Aber die Mission ist ja noch am Anfang, könnte man sagen, dauert noch 3 Jahre. Und man versucht jetzt eben nicht nur auf diese Riesendinger zu warten, sondern auch die kleinen zu deuten.
Was können diese kleinen Beben an Erkenntnis bringen?
Naja, man will eben wissen, wie es innen drin aussieht. Und da misst man eben Wellen, die durch einen Planeten laufen. Das ist wie auf der Erde auch, auch wenn die Erde ganz anders aufgebaut ist. Sagen wir mal, wir haben ein Erdbeben in Indonesien. Dann kann man bei uns in Europa messen, wie kommt diese Welle bei uns an, durch die Erde, auf der Kruste und dann zurückrechnen. Ja, welche Materialien hat sie durchlaufen? Das ist ein bisschen Detektivarbeit, kann man nicht direkt sehen. So ein bisschen wie beim Ultraschall, beim Arzt nur viel genauer. Und okay, da zählt eben jedes Beben. Ja, auf der Erde kann ich jetzt viele Messgeräte verteilen, am Mars habe ich jetzt gerade mal eins. Das ist aber eben extrem sensibel.
Was hat man da jetzt schon gesehen, seit gemessen wird?
Also man kann wohl sagen, dass es bis vor kurzem vulkanische Aktivität im Inneren des Mars gegeben hat. Das kann man lesen aus dem, wie die Kruste aufgebaut ist, wo sie lockerer ist, wo sie fester ist. Das sind relativ junge Veränderungen, also jetzt nicht jung wie du und ich, sondern eher geologisch jung, ja, schlappe 10 Millionen Jahre.
Ja,
geht eigentlich, gell? Also Kruste ist ziemlich locker. Und dann ist auch spannend, der Mars an sich hatte kein großes Magnetfeld wie die Erde, aber InSight hat auch ein Magnetfeldmessgerät an Bord und offenbar gibt es einzelne Bereiche, einzelne Felsen, die haben ein extrem viel 10-mal stärkeres Magnetfeld, als man bislang gesehen hat.
Klingt spannend. Also ja, was bedeutet das jetzt?
Man glaubt, dass der Mars früher eben auch ein starkes Magnetfeld gehabt hat. Heute hat er keins mehr, aber in manchen Materialien ist dieses Magnetfeld eben eingebrannt. Und jetzt kann man schauen, passt das eigentlich in die Modelle, die wir haben? Wie hat sich der Mars von Anfang an entwickelt? Was können wir da über die Erde lernen? Und ja, man braucht eben noch mehr Beben, um das Innere zu vermessen und schauen, ob die Vorstellungen stimmen.
Dieses Erdbebenmessgerät steht da und das zweite Instrument ist da, steht dieser ja, aus Deutschland stammende Bohrer. Der macht so ein bisschen Probleme.
Der macht ziemlich große Probleme. Fieberthermometer hat man auch gesagt. Das ist so ein kleiner Klopfbohrer oder Maulwurf wurde auch genannt. Der wollte eigentlich 5 Meter rein und messen, wie viel Wärme aus dem Inneren rauskommt. Auch ein wichtiges Puzzleteil. Aber bislang hat man leider nur 35 Zentimeter geschafft.
Autsch.
Man muss sich das mal vorstellen. Ja? Die Forscher, die warten jetzt seit einem Jahr, versuchen sie dieses Ding im Boden zu klopfen. Am Anfang hat es ein bisschen geklappt, dann ist es schiefgegangen, hat man gedacht, ein Stein ist im Weg, dann hat man den Roboterarm dran gestützt und wieder ein Stück rein, wieder zurück. Es gibt noch Hoffnung, aber tatsächlich haben sie heute gesagt, sie müssen das machen, was sie eigentlich nie machen wollten, nämlich den Roboterarm nehmen und von oben drauf drücken. Das wird jetzt in 2 Wochen versucht.
Klingt brutal.
Das wird waghalsig tatsächlich. Und wenn es schief geht, muss man schlicht und einfach sagen, ist der Bohrer verloren.
Schade eigentlich. Jetzt natürlich die Gretchenfrage, solche Missionen bringen die auch was, wenn irgendwann mal tatsächlich ein Mensch auf dem Mars landen sollte?
Ich würde sagen, zunächst mal ist das eine rein wissenschaftliche Mission. Ja, man will verstehen, wie ist dieser Planet aufgebaut, wie funktioniert er, wie entwickelt er sich? Früh, die Erde ist ja schon wesentlich weiterentwickelt, können wir da was über uns lernen? Und wie vor ein paar hundert Jahren haben wir das noch bei der Erde gemacht, man betritt da wissenschaftliches Neuland und da scheint diese Mission ja auch viele neue Fragen aufzuwerfen. Aber wenn wirklich mal jemand hinfliegt und wirklich mal den Fuß auf den Boden setzt vom Mars, ja, dann ist es natürlich schon ganz gut, wenn ich weiß, was erwartet mich da eigentlich? Wie muss ich meine Hütte bauen, damit sie jetzt nicht vom nächsten Beben zerstört wird? Gibt es vielleicht doch ein Wasserreservoir im Inneren? Also man sollte den Ort kennen, an dem man will. Und noch was, wenn ich natürlich auf dem Mars stehe, da schließt sich dann der Kreis. Und wenn dieser Bohrer dann eben nicht reingeht, dann haue ich ihn halt rein mit dem Hammer. 5 Meter, wenn es sein muss. Der Roboter, der ist da sehr beschränkt. Auf der anderen Seite, wenn es schief geht, ja, wenn man nur einen Roboter hat, dann hat man zwar ein paar hundert Millionen in den Marssand gesetzt, aber es ist wenigstens niemand gestorben.
Seit mehr als einem Jahr arbeitet die Raumsonde InSight auf dem Mars. Eine Zusammenfassung der bisherigen Forschung gab Stefan Geier. Vielen Dank.
Sehr gern.
Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Bald fliegen sie wieder, hoffentlich. Honigbienen brauchen mindestens 10 Grad Außentemperatur zum Losfliegen. Hummeln können theoretisch schon ab 3 Grad plus fliegen, vorausgesetzt es lohnt sich, also es gibt schon irgendwo feinen Blütenpollen zum Einsammeln. An der Technischen Universität München werden die Nahrungsgewohnheiten von Wildbienen erforscht, also auch die der Erdhummeln. Die Forschung trägt mit dazu bei, den Insekten besser helfen zu können. Dass die bedroht sind, hat sich ja mittlerweile rumgesprochen. Bayern 2 Reporterin Susi Weichselbaumer war mit im Feinschmeckerlabor bei den brummenden Probandinnen.
Vor uns wuselt und summt es in einem rechteckigen Holzkasten. Der ist ungefähr so groß wie eine Schuhschachtel und obendrauf liegt eine Plexiglasscheibe, damit keine davonfliegen kann von den hier 10 Erdhummeln. Die sind schwarz-gelb gestreift, ungefähr so klein wie ein Fingernagel und ganz fluffig sehen die aus. Das werden unsere Pollentester sein in dem Versuch, den Sarah Leonhardt, die Professorin am Lehrstuhl für Pflanze-Insekten-Interaktion an der TU München, und ihr Mitarbeiter Fabian Rüdenauer durchführen werden.
Sie müssen entscheiden, welchen von den beiden Pollensorten, die wir ihnen geben, sie besser finden. Das machen die im Laufe der Zeit, indem sie beide mal probieren, gucken, ob ihnen das schmeckt.
Zur Auswahl stehen 2 Plastikschälchen. Da ist jeweils so ein gelb-matschiges Klümpchen drin. Das ist Pollen, angereichert aber mit unterschiedlichen Fetten.
Wir bereiten die vor, indem wir die mischen, entweder Aminosäuren oder Fettsäuren hinzugeben, den Pollen dadurch quasi proteinreicher oder fettreicher machen und ihn vergleichen mit völlig unbehandelten Pollen. Die Mengen, die wir dazugeben, sind aber durchaus auch was die in der Natur finden. Also es gibt Pflanzen, die haben einfach ein bisschen mehr Fett im Pollen und es gibt Pflanzen, die haben ein bisschen mehr Protein. Und jetzt schauen wir mal, was die damit machen.
Natürlich ist es dann auch so, dass der Versuch über mehrere Tage hinweg läuft. Und jetzt nicht, dass man schaut, sie treffen eine Wahl und das ist dann die Wahl, die sie getroffen haben, sondern man schaut auch, wie sich das zum Beispiel entwickeln kann.
Das heißt, wir stehen jetzt hier nicht vor der Box und warten, wo ist die erste Landung, linkes Schälchen, rechtes Schälchen, sondern es ist tatsächlich so, man wartet erstmal ab, welche Pollenseite ist die, die bevorzugt wird über einen längeren Zeitraum.
Das ist das eine, was wir machen, ist ein Versuch. Dann haben wir einen anderen Versuch, um wirklich zu gucken, warum, gerade wenn die also diesen fettreicheren Pollen eben nicht mögen, warum das so ist. Und dann haben wir sie halt mal ganz gemein dazu gezwungen, diesen fettreicheren Pollen zu essen. Das tun sie auch nur bedingt. Also sie vermeiden den, versuchen möglichst wenig davon zu konsumieren. Und wenn sie das tun, dann sterben sie auch schneller.
Ja, da hätte ich auch keine Lust, das zu machen.
Genau, wenn die wirklich gezwungen werden, das Zeug zu essen, dann tut es ihnen nicht gut.
Woran liegt es, dass die das wissen?
Ich vermute, das ist evolutionsbiologisch, dass die einfach im Laufe der Zeit gelernt haben, Pollen, der so schmeckt, den kann ich nicht dazu verwenden, um Nachkommen zu erzeugen. Und dann haben die ein intrinsisches, wie wir das nennen, Gefühl dafür, was sie sammeln sollten und was nicht.
Bei uns schützt die Evolution jetzt auch nicht vor der Chipstüte zum Beispiel.
Das ist eine sehr gute Frage, ja. Es liegt aber daran, dass wir diese Kombination aus Zucker und Fett und Salz ganz toll finden und nicht gelernt haben, das zu vermeiden. Allerdings essen Menschen, sofern sie noch ein einigermaßen gutes Gefühl haben, selten zu viel Protein. Also das heißt, wir würden irgendwann doch aufhören, Steaks zu essen, einfach weil wir die dann nicht mehr gut sind. Also bei uns ist quasi so ein ganz ähnliches Gefühl dafür, was wir wirklich nicht so viel essen sollten wie bei den Hummeln für Fett, ist bei uns für Protein vorhanden.
So, Achtung. Jetzt erkunden Sie langsam die Schälchen. Eine ist drauf gelandet, richtig mit den Füßchen rein in den Pollen und fängt jetzt an zu knabbern. Es geht also los. Im richtigen Labortest würden wir jetzt ein paar Tage warten und dann die Schälchen abwiegen. Gucken, welche Pollen-Fettmischung ging bei den Erdhummeln besser. Und Sie haben diesen Test schon ein paar Mal gemacht. Die weniger fettreiche ist es jedes Mal, die den Zuschlag kriegt. Also eine gesunde Entscheidung der Erdhummeln und das nicht nur für sich allein.
Sie sammeln Pollen in erster Linie für ihren Nachwuchs. Also ein Großteil der Bienen in Deutschland sind Solitärbienen. Die sammeln Pollen, machen das in so ein ganz kleines Nest rein, legen da ein Ei drauf, machen das Nest zu. Also die Nachkommen werden quasi ohne Mütter groß. Und bei den sozialen, also Honigbienen oder auch Hummeln, ist es so, dass die den Pollen auch zurückbringen, um ihre Larven in den Nestern zu füttern. Und das, was für die Larven gesammelt wird, das muss ja quasi auf die Qualität getestet werden. Und das heißt, die müssen noch während sie draußen sind und sammeln, entscheiden, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Das heißt, dieser Geschmackssinn muss einfach da sein.
Wie dieser Geschmackssinn funktioniert, also genauer, was dabei im Gehirn der Hummel abläuft, das werden Sie in einer nächsten Studie herausfinden. Und da wird ein Aspekt auch sein, warum entscheiden die Hummeln jetzt nach Fettgehalt, während ihnen der Proteinanteil anscheinend gar nicht so wichtig ist, oder?
Was die Tiere machen oder was auch wir machen, wir versuchen natürlich, die Gehirnkapazität auf das Wichtigste und das Notwendigste zu beschränken. Und das ist genau das, was wir vermuten, machen auch die Hummeln. Dadurch, dass Fett einen viel stärkeren Einfluss auf das Überleben hat als zum Beispiel Protein, ignorieren sie einfach das Protein im Pollen. wollen und konzentrieren sich komplett auf das Fett. Und das ist das, was fürs Überleben entscheidend ist.
Das ist auch ein schönes Schlusswort, was man von der Hummel gelernt hat. Konzentriere dich auf das, was im Leben wichtig ist.
Ich denke, wir können einiges lernen. Es ist nie zu viel von dem, was dir nicht gut tut.
Jetzt haben wir uns lustigerweise als Belohnung für hinterher auch schon Schokoladenkekse und Schokoriegel aufgestellt hier im Labor. Das tun wir trotzdem, oder?
Ja, klar.
So ab und zu darf man ja mal sündigen.
Genau.
Prima, danke. Fürs Erklären.
Danke auch.
An Sie beide und fürs Dasein dürfen.
Danke.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, WDR und NDR.
Zu Besuch bei den Feinschmeckerhummeln im Forschungslabor.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Heute von Helmut Nordwig und es geht zuerst um ein völlig neues Antibiotikum.
Das Forscher vom Massachusetts Institute of Technology entdeckt haben. Das Besondere daran ist, gefunden haben sie es mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Das Ganze funktioniert so, sie haben einen Computer trainiert, gefüttert mit 2500 Molekülstrukturen. Von denen war bekannt, dass sie das Wachstum eines Darmbakteriums hemmen können. Manche besser, manche weniger gut. Und all diese Informationen waren dann das Trainingsprogramm für den Computer. Mhm. So, und dann haben die den Rechner losgelassen auf 6000 neue Strukturen. Die waren bisher unbekannt. Und dabei haben die dieses neue Antibiotikum gefunden. Und das war eine völlig unbekannte Struktur.
Das heißt, ein Mensch hätte sowas nie gefunden?
Also nee, diese ein Mensch jetzt. Hätte die nicht gefunden, denn da kommt man sozusagen nicht drauf, wenn man sie sieht, okay, dass das ein Antibiotikum sein könnte. Dabei ist es ein Wirkstoff, der für Diabetes untersucht worden war, früher schon mal aber fallen gelassen. Also sozusagen aus einer Bibliothek rauskam der schon. Die Forscher haben ihn jetzt Halicin genannt, so wie den Computer Hal aus dem Film 2001. Tatsächlich ist es sehr wirksam, dieses Antibiotikum, gegen ganz, ganz unterschiedliche Bakterien, sogar gegen solche, gegen die kein anderes Medikament hilft, die sogenannten multiresistenten Keime. Ja, und ein anderer Algorithmus, der sagt dann sogar, das ist nicht giftig für Menschen, auch wenn natürlich Tests da noch folgen müssen.
Klingt hoffnungsvoll.
Ja, und jetzt kommen wir zu ganz was anderem, nämlich einem Roboter, der Quallen fängt. Der hat ganz sanfte Finger, 4 Stück, wie gekochte Nudeln, so beschreiben das die Forscher. Okay. Eigentlich handelt es sich um einen 3D-gedruckten Kunststoffschlauch jeweils, innen hohl, und je nachdem, wo und wie viel man den aufpumpt, kann er sich dann flexibel um ein Objekt rumlegen. Mhm. Also zum Beispiel eben ferngesteuert um eine Qualle in der Tiefsee. Dafür haben den Wissenschaftler vom amerikanischen Naturkundemuseum entwickelt.
Warum wollen die überhaupt Quallen fangen?
Ja, in der Tiefsee, da tummelt sich so alles Mögliche, von dem man gerne mehr wüsste. Das ist ja teilweise völlig unbekannt. Und diese Quallen, die können ja nicht schreien und sagen, das stresst uns jetzt, wenn wir hier gefangen werden. Deswegen haben die Forscher dann auch gleich noch Stresshormone bei denen gemessen. Das Ergebnis, im Gegensatz zu einem Roboter mit einem starren Greifer, waren die Quallen hier kaum gestresst. Die Wissenschaftler sagen aber auch, das ist nicht nur ein wertvolles Instrument für die Tiefseeforschung. Man könnte damit auch empfindliches Obst ernten, Erdbeeren, Pfirsiche, sowas. Ja. Oder auch in der Reha Muskeln streicheln.
Ja, da hätte ich aber doch lieber dann gern echte Menschenhände.
Das geht mir auch gesagt. So. Jetzt zum Schluss eine überraschende Vermutung, warum Grauwale stranden.
Ja, die verirren sich.
Ja, bloß warum? Da gilt also der Lärm im Meer mal als eine Ursache. Jetzt haben aber US-Forscher, wie das auch vorher schon passiert ist, statistisch Daten von 30 Jahren ausgewertet, an welchen Tagen die meisten Wale stranden. Und sie haben gefunden, es waren die Tage mit besonders vielen Sonnenflecken.
Okay.
Denn an solchen Tagen, da kommt es zu einem magnetischen Sturm, einem sogenannten Sonnensturm. Da ist also das Erdmagnetfeld gestört. Das ist aber gar nicht so entscheidend, sagen die Zoologen jetzt. Und das ist das Neue. Die Störungen bei der Ausbreitung von Radiowellen sind wichtig. Wer ein altes UKW-Radio hat, der hört das auch an solchen Tagen. Klingt so ein bisschen wie ein Gewitter. An diesen Tagen gibt es also besonders viele Strandungen. Und die Forscher vermuten, dass die Wale beim Sonnensturm tatsächlich im Blindflug unterwegs sind.
Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Damit geht IQ zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.